Ja. Die Predigt ist heute überschrieben mit Gott handelt aus Barmherzigkeit und Liebe. Und diese Hesekiel-Stelle, die haben wir bewusst ausgewählt, um einfach diesen Gegensatz zu zeigen, der heute auch im Epheserbrief richtig herauskommt. Im ersten Kapitel konnten wir all das sehen, was Gott bereits vor Grundlegung der Welt in seinem Herzen hatte. Und in Kapitel 2 will uns Paulus jetzt deutlich machen, was Gott in unserem Leben, also in deinem Leben, mit dir getan hat. Und welche Stellung wir als seine Kinder in der Welt haben. Es geht in Kapitel 2 gar nicht so sehr um diese ewigen Ratschlüsse oder Beschlüsse Gottes, wie wir in Kapitel 1 gesehen haben. Hier im zweiten Kapitel zeigt er uns seine große Gnade. Seine Kraft. Das Kapitel zeigt uns, wie er zu Werke gegangen ist und wie er seine Ratschlüsse mit dieser Welt umsetzt. Wir alle, auch wenn uns das vielleicht nicht so bewusst ist oder wir selber denken, wir sind doch gar nicht so schlecht. Wir alle waren in einem Zustand, und wir gehen heute da noch genauer drauf ein, den nur Gott selbst verändern konnte. In den ersten Versen des zweiten Kapitels sehen wir, wie die Kraft Gottes an denen sichtbar wird, die tot sind. Die Bibel spricht davon, ihr seid tot. Tot in euren Sünden. Und wir sehen auch heute seine Auferstehungskraft, die uns wieder lebendig macht. Später dann, in den Versen 11 bis 22, in den nächsten Wochen, zeigt sich dann seine Kraft darin, dass er die nahe zu sich herbringt und die zieht, die fern von ihm sind. Aber heute beschränken wir uns auf die ersten 7 Verse. Und in denen beschreibt uns Paulus den Übergang von toten, verlorenen Menschen hin zu lebendigen Menschen, die ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Ich lese uns die ersten sieben Verse aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefs. Da geht es los mit: Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Ja, Paulus beginnt diesen Abschnitt mit den Worten: Auch euch. Was meint er damit? Worauf bezieht er sich da? Das ist die Fortführung seiner Erklärungen aus Kapitel 1 in den Versen 19 bis 20. Da steht nämlich, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Auch euch. Das heißt, so wie der Vater den Sohn mit seiner göttlichen, überwältigenden Kraft auferweckt und erhöht hat, so wird er auch die, die er vorherbestimmt hat, lebendig machen. Und der Heilige Geist ist das Unterpfand, seine Anzahlung auf uns. Und das ist unsere Sicherheit für das ewige Leben. Das wissen wir aus dem Vers 14 vom ersten Kapitel. Schauen wir uns die ersten drei Verse näher an. Ich lese uns nochmal vor, damit Sie uns ein bisschen präsenter sehen. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Hier in den ersten drei Versen beschreibt Paulus, wer der Mensch von Natur aus ist, was seine Werke sind und welchem Einfluss er unterworfen ist. Wenn wir diese ersten drei Verse auseinandernehmen, dann sehen wir einen Zustand, in dem wir uns alle einmal befanden. Er schreibt hier, dass der Mensch von Natur aus tot ist. Die Werke oder auch die Taten, die er tut, die stehen unter dem Einfluss des Fürsten dieser Welt, des Satans. Und dadurch sind die Menschen, die unter diesem Einfluss stehen, ungehorsam gegenüber Gott. Der Mensch ist ein Sklave dieser Welt. Er ist gebunden in seiner Sünde, ohne Aussicht auf Rettung. Der erste Vers schließt an den letzten des vorhergehenden Kapitels an. Und da ging es um den Tod Christi, in den er ganz freiwillig ging. Aber jetzt geht es konkret um unseren Tod, in dem wir durch unsere eigene Schuld gekommen sind. Der Startpunkt auf dem Weg in das Leben als Christ ist immer erstmal der Zustand des Todes. Tod bedeutet hier, dass in unserer menschlichen Natur nicht die geringste Spur von Leben ist, das auf Gott ausgerichtet werden wäre. Die Bibel sagt, wir sind tot in unseren Sünden. Vielleicht erstmal, wie kann man Tod denn überhaupt definieren oder erklären? Eine ganz einfache Erklärung wäre, Tod ist erstmal genau das Gegenteil von Leben. Alles, was lebt, ist nicht tot. Die Bibel sagt, wir waren tot in unseren Sünden, und doch gab es in unserem Leben eine Art, ich muss es anders sagen, es gab eine Art von Leben, obwohl die Bibel beschreibt Tod. Es war eine bestimmte, entartete Form des Lebens. Es war ein Leben in Übertretung und Sünde. Aber geistlich gesehen ist ein Leben in Sünde tot. Jeder Schritt, den wir ohne Gott getan haben, war deshalb ein Schritt, ein Fehltritt ohne Gott. Jeden Weg, den wir einschlagen oder den du einschlägst, ohne Gott zu fragen, ist immer ein Irrweg. Ihr kennt alle sicher die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und das ist ein wunderbares Gleichnis und ein schöner Vergleich über diesen Zustand, in dem wir waren, bevor wir gläubig wurden. Der jüngste Sohn hat von seinem Vater sein Erbe verlangt. Er wollte es vorzeitig haben. Er hat es auch bekommen. Dann ging er fort und hat seinen ganzen Besitz durch ein zügelloses Leben verprasst. Wir sehen diesen jüngsten Sohn in tiefer Sünde und wie er sich nur mit sich selbst beschäftigt. Und in der Bibel steht, aus der Sicht des Vaters war der Sohn verloren. Er war wie tot. Denn was sagt denn der Vater in Lukas 15, Vers 24 später, als der Sohn zurückkam? Dieser, mein Sohn, war tot. In 1. Petrus 4, Vers 6 schreibt Petrus, denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden. Ja, wie kann man Toten das Evangelium verkündigen? Es geht immer um den geistlichen Tod in unserem Leben. Petrus will uns damit sagen, wenn dein Leben nicht Gott gehört, dann bist du in Gottes Augen tot. In dir ist kein geistliches Leben. Du brauchst erst noch das Evangelium, die rettende Kraft Gottes für dein Leben. Hier in Vers 1 sind ebenfalls Menschen gemeint, die tot in ihren Sünden waren. Sie nehmen zwar aktiv am Leben dieser Welt teil, aber ohne ihr Leben auf Gott auszurichten. Alle unsere Aktivitäten fielen früher in diese Kategorie Übertretungen und Sünden aus Gottes Sicht. Übertretungen haben immer auch mit einem Gebot zu tun, das gegeben ist und bewusst übertreten wird. Sünde sind alle Taten, die in unserem Leben getan werden, ohne eine Autorität zu berücksichtigen, die über uns steht. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 4 steht: Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist Gesetzlosigkeit. Wenn du ein Leben in Sünde führst, dann führst du ein Leben in Gesetzeslosigkeit. Du bist ein Gesetzloser. Gott ist die höchste Autorität, die es gibt. Und wenn wir diese seine Autorität nicht anerkennen und nur für uns selbst leben, dann nennt das die Bibel Gesetzlosigkeit oder auch Sünde. Und wir wissen, auch das sagt uns Gottes Wort, dass die Ursache für unseren Tod die Sünde ist. Dem Mensch ist eine Grenze gesetzt, eine Lebenszeit hier auf dieser Erde, weil Sünde in uns ist. Aber noch viel schlimmer, unsere Seele, unser geistliches Leben, wenn das eben nicht existiert, weil wir tot in unseren Sünden ist, auch dem ist dann eine Strafe vorgesetzt. Wir können deshalb niemand anderen als uns selbst für unseren Zustand, ja dieses Elend, wie es die Bibel beschreibt, anklagen. Übertretungen und Sünde, das kennzeichnet den Lebenswandel des sündigen Menschen, sein gesamtes Verhalten in dieser Welt. Und dieses Verhalten ist synchron an den Lauf dieser Welt angepasst, gleichgeschaltet. Unsere Grundsätze, unser Charakter, alles, was uns ausmachte, bevor wir gläubig wurden, war dieser Welt gleichgeschalten. Es ist diese Luft, die Atmosphäre der Sünde. Es ist die Atmosphäre des Satans, von der die Welt umgeben ist und die das Streben des Menschen bestimmt. Gott wird nicht nur ignoriert, sondern sogar alle menschlichen Aktivitäten richten sich gegen ihn. Auch die vermeintlich Guten erstmal. Der Mensch in seinem Herzen ist Gott gegenüber feindlich gesinnt. Es ist Rebellion in ihm. Und hinter diesem Aufstand, dieser Rebellion, sitzt ein Regisseur. Es ist eine unsichtbare Welt. Und dieser Regisseur, der ist voller Hass gegen Gott und seine Pläne mit uns. Paulus beschreibt ihn hier als der Fürst, der in der Luft herrscht. Es ist Gottes Gegner, Satan. Satan füllt diese Atmosphäre, diese Luft dieser Welt mit seinem grenzenlosen Hass aus. Und jeder Mensch, der nicht mit Gott in Verbindung steht, atmet diese Luft sozusagen ein. Der verlorene Mensch will Gott bei der Ausführung seiner Pläne möglichst viel entgegensetzen. Er rebelliert gegen Gott. Und wenn wir Gottes Wort lesen, finden wir überall davon. Zum Beispiel Hiob 21, Vers 14, da steht: Und doch, damit sind die Menschen gemeint, und doch sprechen sie zu Gott: Weiche von uns, Nach der Erkenntnisse deiner Wege fragen wir nicht. Was ist schon der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Und was nützt es uns, ihn anzurufen? Kommen euch diese Worte bekannt vor? Was hilft schon beten? Was nützt mir das? Ich will mit Gott nichts zu tun haben. Hier zuerst geht es Paulus darum, dass wir die Quelle erkennen. Die Quelle, aus der all diese bösen Worte und Taten in dieser Welt hervorkommen. Was dahinter steckt. Und diese Quelle ist unser sündiges Herz. Satan bildet ein Doppel sozusagen mit den Söhnen des Ungehorsams gegen Gott. Er benutzt die Menschen. Hier steht nicht Kinder, sondern Söhne des Ungehorsams. Söhne bezieht sich auf Erwachsensein. Also es ist ein verständiges, einsichtiges, bewusstes Handeln gegen Gott. Wenn wir diese Hiob-Stelle lesen, dann sehen wir, dass von einem bewussten Abweisen Gottes die Rede ist. Weiche von uns! Das ist das Bild, was uns die Bibel hier gibt, als wir noch Sünder waren. So waren wir früher, als wir Gott noch nicht nachgefolgt sind. Und so ist auch jeder Mensch, der ihn nicht kennt. Und die Bibel schreibt, es gibt keine Entschuldigung für die, die Gott nicht kennen. Du kannst dich nicht rausreden und sagen, ich kenne Gott nicht, ich habe ja noch nie was mit ihm zu tun gehabt. Wieso soll ich also schuldig vor ihm gegenüber sein? In Römer Kapitel 1, also ganz am Anfang vom Römerbrief, in Versen 18 bis 21 steht, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken vorgenommen, wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Hast du schon mal diese Szenen in dir gespürt? Vielleicht als kleines Kind? Wir lachen immer über die Kinder, die sind ja noch so naiv, die glauben noch an Gott. Aber das hat Gott in den Menschen hineingelegt. Und diese Luft dieser Welt, diese Atmosphäre, diese Sünde, dieser Hass, der um uns herum ist, das ist das erste Ziel, diesen kindlichen Glauben an Gott abtöten. Gott gibt's nicht. Das ist eine harte Analyse. Aber gegenüber dem, was wir früher waren, steht in 1. Petrus 1, Vers 14, was wir jetzt sind und wie wir uns in dieser Welt als Gotteskinder verhalten sollen. Nämlich da steht, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Kinder des Gehorsams. Interessant ist, dass Petrus nicht wie Paulus das Wort Söhne verwendet. Hier steht nicht Söhne des Gehorsams, sondern Kinder. Warum? Weil es hier um unsere kindliche Natur geht, die wir empfangen haben. Eine Natur, die durch Gehorsam gekennzeichnet ist. Wir haben durch den Herrn Jesus neues Leben empfangen. Und sein Leben auf dieser Welt war durch und durch Gehorsam. Das ist auch sowas, was eigentlich gar nicht in diese Welt passt. Ja? Aber wenn Jesus, Gottes Sohn, nun dein Leben ist, dann muss dieses Leben sich auch genauso äußern wie bei ihm. Aber leider, weil diese Sünde im Fleisch noch in uns ist, sind wir als Kinder nicht immer gehorsam. Und wir wissen alle, das passiert immer dann, wenn wir unserem Fleisch, unseren Begierden nachgeben. wenn wir das wirken lassen. In Vers 3 steht, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wenn wir fleischlich gesinnt sind, kehren wir dahin zurück, wo wir uns früher befanden. Und wo befanden wir uns da? Unser Gefühl, unser Wille, der Verstand, er stand im Dienst Satans. Aber das ist heute nicht mehr so. Ich denke, ich brauche euch nicht viel über Begierden des Fleisches zu sagen. Alles in dieser Welt dreht sich um Bedürfnisbefriedigung. Was tut mir gut? Was möchte ich jetzt haben? Die Welt lebt darin und sie sorgt sich darum. Wenn man jetzt so liest, Begierden des Fleisches, denken viele gleich an sexuelle Sünden. Ja, auch. Aber es gibt noch so viel mehr Begierden des Fleisches. Dazu gehört zum Beispiel auch religiöser Eifer oder kirchlicher Ehrgeiz, berufliche Ambitionen oder kulturelles Streben. In all dem will der Mensch sich selbst verwirklichen. Lüste sind Dinge, auf die mein Sinn, mein ganzes Herz oder auch mein Leben ausgerichtet ist. Das kann auch Essen sein, mein Aussehen, mein Sport, wie gut bin ich da? Oder auch, ja, akademischer Ehrgeiz. Kurz gesagt, es sind alles Dinge, die mir mehr bedeuten als Gott, als der Herr. Es ist einfach ein auf sich selbst bezogenes Leben. Und selbst wenn ich in dieser Welt jemand lieb habe oder liebe, was erwarte ich? Ich erwarte auch Liebe. Fleischliche Begierden, der menschliche Wille ist ausschlaggebend. Sünde ist meistens eine bewusste Entscheidung. Erst der Gedanke, dann die Tat. Die Frage ist, von wem lässt du dich in deinem Leben beherrschen? Und was so schlimm ist an dieser, ja, Begierde, es kann der Augenblick kommen, wo dich deine Begierde sogar versklavst. Und du bist dann willenlos von deinen Begierden gegenüber ausgeliefert. Sie packen dich und dann läuft ein Muster ab. Aber so weit muss es nicht kommen. Es gibt Befreiung. Und auch als Christ, dein Maß an geistlichem Leben und alles, was dein Denken füllt, spielt dabei eine entscheidende Rolle, ob du der Sünde absagst oder ob du der Begierde folgst. Ich habe es schon gesagt, meistens beginnt mit einem Gedanken, der in einem hochkommt. Und jetzt kommt es drauf an, gibst du diesem Gedanken Raum oder setzt du Gottes Wort dagegen? Wenn verkehrtem Denken nicht Einhalt geboten wird, wird es zu dem Willensentschluss kommen und dann kommt die Tat, die Sünde. In den ersten drei Versen hier macht Paulus deutlich, dass Menschen, die tot sind in Übertretung und Sünde, von Natur Kinder des Zorns sind. Es geht also um deine Natur, in der du dich befindest. Welchen Zustand befindest du dich? Wenn dein Zustand, in dem du dich befindest, außerhalb von Gott ist, also in dieser Welt, kann das nur den Zorn Gottes gegen dich hervorrufen. Gott kann keinen Zustand bestehen lassen, der im Gegensatz zu seinem heiligen Wesen ist. Denn Gott hat ein Ziel mit dieser Welt, einen Heilsplan. Er will ein Ende, bei dem es keinen Ungehorsam, keine Rebellion mehr gegen ihn gibt. Das steht in 1. Korinther 15, Vers 28. Das ist wirklich das Ende dieser Zeit. Da steht, wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Gott, alles in allem. Wir haben alle ein Problem mit Gehorsam. Wer ist schon gern gehorsam? Gehorsam heißt sich immer einer Autorität unterstellen. Gehorsam heißt immer, Dinge zu tun, die ich nicht mag. Aber das sind die Gedanken dieser Welt. Wenn du eine neue Natur hast, wenn dein Herz von Gott selbst verwandelt wird, dann bist du gern gehorsam. Dann tust du diese Dinge von dir aus selbst. Es ist einfach die Frucht des Geistes, die in dir entsteht. Gott, alles in allem. Und alle, die dieses Ziel verhindern wollen, wird er hinauswerfen in den Feuersee. Und das galt vor unserer Bekehrung auch für dich und mich. Wie auch die anderen, steht hier, waren wir unter dem Zorn Gottes. Es ist ein furchtbarer, hoffnungsloser Zustand, unter dem Zorn Gottes zu stehen. Das ist der Zustand, in dem sich alle Menschen befinden, wenn sie auf diese Welt kommen. Die Frage ist nun, oder die sich stellen muss, was hat Gott denn veranlasst, uns aus diesem Gericht seines Zornes, das ja über diesen Menschen, die gegen ihn sind, steht, herauszunehmen? Und noch viel mehr, der Epheserbrief spricht von Segnungen. Das machen die folgenden Verse deutlich. Und mein Erstaunen darüber, wie Gott ist, wer er ist, das ist noch viel größer geworden. In den Versen 4 bis 5 steht, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch unsere Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Ein richtiger Gegensatz zu den Versen 1 bis 3. Dort haben wir gesehen, was die eigentliche Natur des Menschen ohne Christus ist. Er ist tot. Da gibt es überhaupt keine Verbindung mit Gott. Und wir haben auch gesehen, wie der Mensch in seiner Natur, in seiner fleischlichen Natur, in der Sünde handelt. Das fällt alles unter Gottes Zorn. Und Gottes Zorn ist die einzigste Aussicht, die der verlorene Mensch hat. Und dann in Vers 4, so als würde ein Sonnenstrahl durch die dunkle Nacht aufleuchten, wie wenn die Sonne am Morgen aufgeht. Das herrlich strahlende Wort, Gott aber. Gott aber, das sind zwei Worte und die bringen eine unglaubliche Hoffnung für uns Menschen mit. Gott aber. So wie das Wollen und das Tun des sündigen verlorenen Menschen unter uns allen sichtbar geworden ist, so offenbart sich jetzt in den folgenden Versen der Kern von Gottes Wesen. Schaut mal mit mir in eure Bibeln, wenn ihr sie aufgeschlagen habt. In Vers 4, da finden wir Barmherzigkeit und Liebe. In Vers 5, rettende Gnade. Und in Vers 6, Gottes Güte. Das sind alles Eigenschaften, die den Charakter Gottes beschreiben. Wir bekommen hier einen Blick auf die Natur Gottes und wie er nach seiner Natur handelt. Gott aber. Diese Worte hat Paulus auch in Römer 5, Vers 8 verwendet, um ja, den Triumph Jesu, den Sieg, den er am Kreuz erlangt hat, zu beschreiben. Da steht, Römer 5, Vers 8, Gott aber, dieselben Worte, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Welch ein Gegensatz ist das zu dem, was der Mensch ist und was er getan hat? In Vers 4 hat Gott nicht gehandelt, weil wir uns in solch elendem Zustand befanden. Auch, aber nicht hauptsächlich. Nicht deine Not steht im Vordergrund. Nein. Gott handelt immer aus sich selbst heraus. Und dadurch wird seine ganze Herrlichkeit offenbar. Gott handelt in dem, was er hier tut, alleine. Einzig und allein, weil er das möchte. Hier wird nichts in den Versen, wird nichts vom Menschen verlangt. Es kommt nicht mal ein Aufruf zur Bekehrung oder zur Buße. Wieso auch? Kann ein Toter etwas hören oder einem Ruf folgen? Wenn du zum Stein sprichst, wird er lebendig, nur weil du sagst, lebe? Nein. Bitte versteht mich hier nicht falsch. Natürlich ist der Mensch aufgerufen, sich zu bekehren. Und er ist auch verantwortlich, wenn der Ruf der Buße erschallt, dem zu folgen, ihm zu hören. Darauf geht Paulus sehr intensiv im Römerbrief ein. Aber hier im Brief an die Epheser, da geht einzig und allein alles von Gott aus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er sich zu uns niedergebeugt, uns aus dem Elend emporgehoben. Erinnert euch an die Einleitung aus Hesekiel. Wie hat Gott an Israel gehandelt? Nur aus Barmherzigkeit und Liebe. Da war nichts, gar nichts, was beeindruckend an diesem Volk war. Im Gegenteil. Und genauso werden wir Menschen in den Versen 1 bis 3 beschrieben. So sieht Gott, wie in dieser Hesekiel-Stelle, den sündigen Menschen. Nackt, bloß, elendig, in seinem Blut zappelnd, in Sünden verloren, unfähig, sich selbst zu helfen, aufs Feld geworfen. Aber wunderbar, Gott hat mit Israel gehandelt. Und genauso wie er mit Israel gehandelt hat, so handelt er mit uns. Und sein Handeln geht von seiner großen Liebe aus. Liebe steht über allem und ist unabhängig von allem. Gott ist Liebe. Das war auch vor Grundlegung der Welt, als es noch gar keine Sünde gab. Und es noch gar nicht notwendig war, barmherzig zu sein. Damals, noch bevor die Zeit geschaffen wurde, hat er bereits in seinem Herzen, mit seinem Willen beschlossen, Menschen zu retten und zu segnen. Das haben wir im Kapitel 1 gesehen. Wenn also Gott Menschen lieben will, wenn er sie segnen will, in welchem Zustand trifft er sie nun an? Im Zustand der sündigen Verlorenheit. Es ist immer wichtig, daran zu denken, dass das der Hintergrund ist, auf dem alles Handeln Gottes stattfindet. Aber, ja, unsere Sünde hält ihn das davon ab zu handeln? Oder bringt ihn das jetzt in Verlegenheit, weil Gott und Sünde überhaupt nicht zusammenpassen? Nein, für ihn ist das nicht unmöglich, für ihn ist alles möglich. Gott wäre nicht Gott, wenn er die Situation nicht gebrauchen würde, um gerade in unserer Not, in unserer Sünde, in unserer Verlorenheit seine große Liebe, womit er uns geliebt hat, zu zeigen. Um diese große Liebe ein Stück weit zu erkennen, lasst uns kurz Johannes 17, Vers 26 lesen. Da betet Jesus für seine Jünger. Und er betet, und ich habe ihnen deinen Namen verkündigt. Und ich werde ihn verkündigen, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Hier sehen wir, dass Gott uns mit derselben Liebe liebt, mit dem er seinen Sohn geliebt hat, Jesus Christus. Seine Liebe zu uns, seine Liebe zu dir, sie ist ewiglich und unermesslich groß. Kann ein Mensch diese Liebe jemals begreifen oder erfassen? Dass Menschen überhaupt für die Ewigkeit gerettet werden und eben nicht verloren gehen, das ist alles ein Handeln der großen Liebe Gottes. Wir sehen alles, was Gott mit uns getan hat, dass das damit zusammenhängt, was er mit Christus tat. Gottes große Liebe sehen wir gerade darin, dass er nicht nur Mitleid mit toten Sündern hatte, an denen er seine Barmherzigkeit erwiesen hat, sondern dass er uns auch an allem teilhaben lassen will, was das Erbteil seines geliebten Sohnes ist. Das geht weit über Sündenvergebung hinaus. Sündenvergebung, ewiges Leben an sich ist schon großartig. Aber in den Versen 5 bis 7 sehen wir drei Maßnahmen. In den nächsten Versen sehen wir drei Maßnahmen, wie Gott uns aus Sünde und Tod herausrettet und wie er uns mit Jesus in einen neuen Zustand versetzt. Da steht, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus, lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Die erste Maßnahme zur Entfaltung seiner großen Liebe in deinem Leben besteht darin, dass er uns, die wir in Übertretungen und Sünden tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht hat. Das war das Erste, was geschehen musste. Nur Gott selbst konnte diesen Schritt tun. Kein Toter kann auf den Ruf des Evangeliums reagieren. Genauso wenig kann der Sünder von sich aus Gottes Stimme hören oder von sich aus Buße tun und glauben. Das kann er nicht, weil er ja tot ist. Es ist also ein Eingreifen von außen nötig. Auch die notwendigen weiteren Maßnahmen zu deiner Errettung hat Gott getan, um dich dorthin zu bringen, wo er dich nach seinen Plänen von Anfang an schon haben wollte. Hier in Vers 5 steht nicht nur, dass wir lebendig gemacht worden sind. Nein, da steht, wir sind mit Christus lebendig gemacht. Da ist eine Verbindung. Und durch diese Verbindung mit Christus hat Gott uns sein Leben gegeben. Und dieses Leben Jesu, es ist durch den Tod hindurchgegangen. Das ist ein Auferstehungsleben. Das hat den Tod überwunden. Das Leben, das jedes Kind Gottes bekommen hat, ist das Leben des auferstandenen und zum Himmel aufgefahrenen Christus. Bevor Paulus jetzt fortfährt, das Handeln Gottes zu beschreiben, schiebt er scheinbar von Erkenntnis überwältigt diesen Satz ein in Vers 5. Durch Gnade seid ihr errettet. In Vers 4 lesen wir von Gottes Barmherzigkeit, jetzt in Vers 5 von seiner Gnade. Beide Wörter werden im Sprachgebrauch manchmal von uns gleich behandelt, aber sie entsprechen zwei verschiedenen Seiten seiner göttlichen Liebe. Gottes Barmherzigkeit heißt oder bedeutet, dass er mit uns handelt, uns hilft, uns rettet, weil wir als sündige Menschen hilflos sind. Jemand erbarmt sich über einen, weil der andere hilflos ist. In unserer Sünde sind wir kraftlos und blind, also gar nicht in der Lage, unseren eigentlichen Zustand zu erkennen. Solchen, schreibt die Bibel, hilft Gott in seiner großen Barmherzigkeit. Darum sagt Paulus in Römer 9, Vers 16 auch, dass unsere Errettung nie mit dem Wollen und Laufen des Menschen beginnt, sondern mit Gottes Erbarmen. Es ist sein Erbarmen. Und Gnade bedeutet, dass Gott uns rettet, obwohl wir Sünder sind. Wir waren Feinde Gottes und hassten das Licht. Wir haben eigentlich den Zorn verdient. Trotzdem liebte er uns. Und trotzdem rettet er uns, obwohl wir was anderes verdient haben. Und das ist Gnade. Zusammenfassend kann man sagen, dass Gottes Erbarmen ein Beweis ist seiner Liebe für Hilflose. Aber Gottes Gnade ist ein Beweis seiner Liebe für Unwürdige. Ich sag's nochmal. Gottes Erbarmen ist ein Beweis seiner Liebe für Hilflose. Gottes Gnade ist ein Beweis seiner Liebe für Unwürdige. Ihr könnt euch das so vorstellen. Die Münze, das 2-Euro-Stück hier, das ist Gottes Liebe. Aber wenn du sie jetzt mal genauer anschaust, findest du auf der einen Seite Barmherzigkeit, auf der anderen Seite Gnade. Aber beide Eigenschaften Gottes, Barmherzigkeit und Gnade, sind in die Münze der Liebe hineingeprägt. Und du brauchst diese Münze für dein Leben. Du brauchst Christus, seine Liebe. Christus selbst ist diese Liebe. Und mit dieser Liebe wurde für deine Rettung bezahlt, am Kreuz. Christus selbst hat dich in Liebe, hat sich für dich in Liebe, also in Barmherzigkeit und Gnade, hingegeben, um deine Schuld zu bezahlen. Gottes Barmherzigkeit und seine Gnade unterstreichen, wie liebevoll Gott im Blick auf uns gehandelt hat. Obwohl wir überhaupt keine Rechte und auch keine Möglichkeit hatten, Gottes Gnade zu verdienen. Kommen wir zur zweiten Maßnahme, Vers 6 und 7. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Auch die zweite Maßnahme, die für unsere Rettung nötig ist, hat er getan. Hier steht, er hat uns mit auferweckt. Dieser Schritt ist eng mit der ersten Maßnahme verbunden. In Vers 5 stand, er hat uns lebendig gemacht in Christus. Das ähnelt diesem mit auferweckt. Trotzdem gibt es einen Unterschied. Bei dem lebendig gemacht geht es um eine Veränderung unseres Zustandes, als wir tot waren in der Sünde. Wir waren tot und haben neues Leben empfangen. Bei auferweckt geht es um eine Veränderung unserer jetzigen Stellung. Wir sind ja schon lebendig gemacht in dieser Welt und leben als Gläubige unter der Gnade Gottes. Das ist der Bereich, in dem wir uns jetzt befinden. Aber wir leben immer noch in dieser gefallenen Welt. Man könnte sagen, wir leben immer noch in der Todeszone. Aber als Jesus Christus aus dem Tod auferweckt wurde und auferstand, ist er in einen anderen Bereich hineingetreten. Und dieser Bereich hatte nichts mehr mit der Welt vor seinem Tod und vor seiner Auferstehung zu tun. Er war beim Vater. Das Problem der Sünde war ja gelöst. Aber was Gott mit ihm getan hat, hat er auch mit uns getan. Weil wir mit Christus Jesus auferweckt sind, sind wir nicht mehr in derselben Weise in der Welt, wie zu der Zeit, bevor wir lebendig gemacht wurden. Wir atmen nun eine andere Atmosphäre, die Atmosphäre des Lebens. Aber das ist eben noch nicht das Ende des Handelns Gottes mit uns. Also erstens, lebendig gemacht, zweitens, mit auferweckt aus dem Bereich des Todes, nicht mehr unter der Herrschaft des Satans. Die dritte Maßnahme finden wir ebenfalls in Vers 6. Da steht, mitversetzt. Mitversetzt hat in die himmlischen Regionen. Wie ist das jetzt wieder zu verstehen? Nun, wir sind heute im Hier und Jetzt nicht wirklich im Himmel. Er ist bereits im Himmel. Und weil aber die Gemeinde eins mit ihm ist, sind wir in gewisser Weise auch schon dort. Obwohl unser Leib noch hier auf der Erde ist, dürfen wir im Glauben sehen, im Glauben, dass wir bereits im Himmel sind. Dort ist unser Platz. Dort werden Wohnungen bereits für uns zubereitet. Sie gehören uns schon, auch wenn wir noch nicht eingezogen sind. Dort ist unsere Heimat als Christen. Warum macht Gott das alles? Warum oder wozu diese Maßnahmen Gottes an uns, obwohl wir verloren waren? Das finden wir in Vers 7. Der Vers 7 beginnt mit einem Wort: damit. damit. Das Wort damit beschreibt das Ziel aller vorhergehenden Verse. In Vers 6 haben wir gesehen, zu welch hoher Stellung wir vor Gott gebracht wurden. Nämlich in Christus in die himmlischen Örter versetzt. Und jetzt bekommen wir zu hören, warum uns Gott diesen Platz überhaupt gegeben hat. Denn mit dieser Einnahme dieses Platzes ist mit seiner Segnung noch nicht Schluss. Wir haben noch viel mehr zu erwarten. Es kommt eine Zeit, die wird hier die kommenden Zeitalter oder die kommenden Weltzeiten genannt. Dann wird die ganze Welt sehen, was Gott mit uns getan hat. Jetzt ist für die Welt alles noch verborgen. Unsere Stellung vor Gott ist dieser Welt noch gar nicht offenbart. Die ist noch verborgen. Verborgen für diese kommende Zeit. In Kolosser 3 geht Paulus darauf ein. Da steht in Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Unser wahres Leben, das wir bekommen haben, ist verborgen in Christus. Und weil Christus jetzt unser Leben ist, ist also auch noch unser neues Leben für die Welt verborgen. Es ist der Welt unbekannt. Jesus ist noch nicht gekommen, wiedergekommen als Herrscher dieser Welt. Es ist noch verborgen. Was war denn das Letzte, was die Welt von Jesus gesehen hat? Sein zerschundener Leib hing tot am Kreuz und er wurde in ein Grab gelegt. Für die Römer damals, für die Welt, war alles zu Ende. Doch der Glaube sieht über das Grab hinaus und sieht die Auferstehung und die Verherrlichung des Christus. Und wenn er dein Leben ist, gibt die Welt dir denselben Platz wie ihm. Die Welt wird nichts von dir, von deinen Motiven begreifen, durch die du dich durch deinen Glauben leiten lässt, weil sie kennt die Quelle nicht. Sie ist der Welt verborgen. Das heißt, genauso wie sie Jesus angefeindet haben, werden sie dich auch als Christ anfeinden, wenn du Jesus bekennst. Aber dieser Zustand wird in den kommenden Weltzeiten ein anderer sein. Denn unmittelbar nach Vers 3 in Kolosser, in Vers 4 heißt es, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das Kennzeichen des Lebens des Gläubigen ist, dass sein Leben bei Gott ist. Aber es soll demnächst offenbart werden. Jetzt kennt die Welt uns nicht, aber später schon. Im Johannesbrief 3, die Verse 1 bis 2 steht, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Dann, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn Jesus Christus eins offenbar wird, werden wir mit ihm in Herrlichkeit offenbart werden. Dann wird die Welt diese verborgene Quelle unseres Lebens sehen. Also, warum hat Gott all das an uns in seiner großen Güte und Gnade getan? Hier in Vers 7 wird uns der Grund genannt. Er, Gott selbst, will in den kommenden Zeitaltern den ganzen, alles übertreffenden Reichtum seiner Gnade vor den Blicken der ganzen Welt, der ganzen Schöpfung entfalten. Und an uns will Gott vor der ganzen Welt demonstrieren, wie unfassbar groß seine Gnade ist. Sie ist nicht nur reich, hier steht, sie ist überschwänglich, das heißt wörtlich, alles übertreffend reich. Seine Gnade kann nicht übertroffen werden, sie kann nicht ausgelotet werden, sie kann nicht ermessen werden. Deshalb wird es die ganze Ewigkeit brauchen, sie aufzuzeigen. Das ist unfassbar, oder? Und zum Schluss noch, was ist die Güte, die hier in Vers 7 genannt wird? Gott hat uns nicht nur geschont, obwohl wir Gericht verdient hätten. Dass er es tat, ist Gnade. Er hat uns, die wir hilflos im Sündendreck lagen, nicht nur auf die Beine geholfen. Das war seine Barmherzigkeit. Nein, er hat uns darüber hinaus das Höchste gegeben, was er besitzt. Er hat uns mehr geschenkt, als wir durch die Sünde je verloren hatten. Er gab uns, wie William MacDonald einmal sagte, the best of heaven for the worst on earth. Das heißt also, das Beste des Himmels, seinen Sohn, für das Schlimmste auf Erden, mich. Das ist Güte. Und um auf die Münze zurückzukommen, die Münze hat ja noch eine dritte Seite, den Rand. Die Gnade, die Barmherzigkeit und die Güte Gottes, das sind die drei Seiten seiner vollkommenen Liebe, die dir gilt. Und wer ist die Ursache dafür, dass wir in den kommenden Zeitaltern die Offenbarung der Güte Gottes sein werden? Es ist der Herr Jesus. Denn hier steht, in Christus Jesus will Gott seinen überschwänglichen Reichtum seiner Gnade an uns erweisen. In Güte. Ich komme zum Schluss. Danke, dass ihr so geduldig wart, aber es ist einfach so wunderbar und so groß. Man kann das gar nicht in wenige Worte fassen. Wenn wir all das, was wir heute Morgen gehört haben, auf uns einwirken lassen, wird dann unser Herz nicht klein und werden wir nicht dann demütig? An uns, an mir ist Güte erwiesen worden. An uns, das heißt an Menschen, die verdorben waren, Todessünder, nichtige Geschöpfe in Gottes Augen, Menschen, die Gott hassten, die es wagten, mit ihrer von Sünde beschmutzten Händen den Schöpfer des Universums zu schlagen, Jesus Christus. Auch wir, auch ich, auch du, wir haben ihn durch unser sündiges Wesen genauso misshandelt, gegeißelt und verspottet wie damals, als er ans Kreuz genagelt worden ist, ins Gesicht gespuckt. Es war unsere Schuld, meine Schuld, deine Schuld, die ihn ans Kreuz genagelt hat. Haben wir ihn durch unser altes Leben nicht genauso so verspottet? Nicht sogar herausgefordert, vom Kreuz herabzusteigen und zu beweisen, dass er der Sohn Gottes sei? Wir haben ihn misshandelt durch unsere Sünde und haben ihn ermordet. Das waren wir alle. Er ist für alle gestorben. Und gerade uns, solchen Sündern, hat er uns so reich beschenkt. Kann ein Mensch sich solch eine Liebe ausdenken? Nein, das kann nur er, unser Gott. Und die Ewigkeit wird nicht lange genug sein, um ihn dafür anzubeten. Amen. Habt ihr noch ein Lied?
423. Thank you.